Your grandfather was a chemist in Germany? Hatte die jüdische Psychotherapeutin gesagt. What did he do during the war? Das war vor Jahren gewesen, in Kalifornien. Oh, da sind Sie auf dem falschen Dampfer, hatte ich geantwortet. Das sagen zwar viele, aber in meinem Fall war es tatsächlich so. Meine Familie war eine Ausnahme. Meine Großmutter sei so streng katholisch erzogen gewesen, dass sie beim Hochrecken des rechten Arms immer schnell das Vaterunser aufsagte, erzählte ich, und wahrscheinlich auch die Geschichte, wie Günther beim Gesundheitsamt darum gebeten hatte, man möge ihm den Arier-Nachweis doch als Stempel auf den Hintern geben, dann müsse er bei Bedarf nur die Hose herunterlassen. Die Therapeutin schaute mich lange an. Sie sagte nichts, sie ließ mich reden. Das ist wohl eine bestimmte Therapieform. Ich kam mir vor wie jemand, der etwas vertuscht. Vertuschen ist etwas, das nicht zu unserer Familie passt. Es wird viel gesprochen. Man hat das Gefühl, man kann über alles reden. Geo hat mir erzählt, das sei ihm als Kind auch schon so gegangen, und das war in den 50er Jahren sicher noch ungewöhnlicher als heute. Aber dass man das Gefühl hat, heißt ja nicht, dass es tatsächlich so war, denke ich. Oder heute so ist. Vermutlich kann man die Fülle der Geschichten aufteilen in jene, die erzählt wurden und jene, die nicht erzählt wurden. Seltsam, wie schnell man sich an Neuigkeiten gewöhnt. Vor kurzem hätte ich es noch für ausgeschlossen gehalten, dass Günther mehr als nur das Allernötigste mit dem damaligen System zu tun hatte. Jetzt kommt mir seine SA-Mitgliedschaft manchmal schon ganz normal vor, dabei ist seit dem Gespräch mit meiner Nichte Henriette noch nicht viel Zeit vergangen. Dann wieder finde ich es absurd und verstörend. Ich stehe im Archiv der Universität Heidelberg und halte eine vergilbte Karteikarte in der Hand. Im Neonlicht des Lesesaals erkenne ich die Schrift meines Großvaters, die offensichtlich bereits 1933 so klein und krakelig war wie im Alter. Er selbst hat das Eintrittsdatum eingetragen. 5.11.33 und Mann. Für Mannschaft. Immerhin, vom Rang her ganz unten. Die Einsichtnahme hat 10 Minuten gedauert. 10 Minuten und eine Bahnfahrt von Berlin nach Heidelberg. Hinterher laufe ich durch die von Touristen bevölkerte Altstadt, weiche japanischen Reisegruppen aus, französische und spanische Gesprächsfetzen dringen an meine Ohren. Ich biege in die nächste Gasse, die fast menschenleer vor mir liegt. Vorbei am Studentenkarzer, von dem bereits Mark Twain geschrieben hat, und niedrigen Häusern mit Fensterläden und farbigen Türumrandungen. Eine Brezel im Wappen als Schlussstein über einer alten Tür. Die Häuser und das Pflaster sind aus der Barockzeit. All das muss vor 80, 90 Jahren praktisch genauso ausgesehen haben, als Günther hier entlang lief. So groß ist die Altstadt nicht. Er wird all diese Gassen gekannt haben. Nur die Kleider der Menschen hatten gedecktere Farben, die Chemie hatte noch nicht so viele Farbstoffe entwickelt. Und es waren mehr Leute in Uniformen unterwegs. Mitte der 20er Jahre, als die SA aufkam, gab es noch keine einheitlichen Uniformen, das weiß ich inzwischen. Jeder trug, was er für angemessen militärisch hielt. In den Jahren danach bemühte sich die Führung der SA darum, die Uniformierung einheitlicher zu gestalten und führte das Braunhemd ein, die kurze braune Hose, Halstuch und Mütze, Reitstiefel, alles braun. In den unversehrt gebliebenen Gassen lassen sich die Geister ohne große Anstrengung heraufbeschwören. Die Vorstellung, dass hier ein Pulk pöbelnder junger Braunhemden um die Ecke biegt, fällt mir leicht. Schwieriger ist es, mir Günther inmitten dieser Gruppe vorzustellen. Ich rufe ein, zwei Jugendfotos ab, die ich von ihm kenne, sein rundes, milchweißes Gesicht, die Brille und das verschmitzte Lächeln, als läge ihm gerade ein guter Witz auf der Zunge. Das Bild von ihm mit braunem Halstuch und brauner Mütze, marschierend in der Gruppe, gelingt mir kaum. Warum nicht? Denke ich, dass er es moralisch abgelehnt hätte? Ist es mein Impuls, ihnen Schutz zu nehmen?